Ich freue mich, dass ich Sie heute Morgen hier so sehe. Das ist gut. Ich bin gespannt, was Gott uns heute zu sagen hat. Wenn Sie am vorigen Sonntag hier waren, dann erinnern Sie sich sicher an den Auftakt unserer Predigtreihe zum Propheten Nehemia. Benny Marx hat den Startschuss gegeben mit dem Thema »Keine Panik, Gott hat alles unter Kontrolle«. Können Sie gerne auch auf unserer Homepage nochmal anklicken und nachhören. Es lohnt sich, dann kann man hier immer auch wieder die Reihe im Zusammenhang für sich erkennen. Nun, die Flüchtlingsströme, das ganze Thema ist ja in aller Munde. Und es ist ja durchaus auch beunruhigend, was wir hier so beobachten. Und nach einer schönen anfänglichen Euphorie wächst hier und da immer mehr die Sorge, wie entwickelt sich das denn weiter? Was wird daraus werden? Und Christen befinden sich hier so ein bisschen zwischendrin, so erlebe ich das für mich, so erlebe ich das in einer Reihe von Gesprächen inzwischen. Wir befinden uns zwischen Angst und Nächstenliebe. Und die Welt verändert sich. Sie verändert sich dramatisch und sie verändert sich jetzt. Und manche befürchten jetzt, sie verändert sich nicht zu unserem Vorteil. Diese Ängste, sind die verständlich? Ich meine ja. Sind diese Ängste begründet? Da wage ich keine Prognose. Was auf Europa zukommt, wie die Entwicklung weitergeht, über allen politischen und gesellschaftlichen Dimensionen, die das noch nach sich zieht, auch wirtschaftlichen, nehme ich in der Geschichte Gottes mit dieser Welt allerdings eines war, und das möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen und betonen, Gott hat es unter Kontrolle. Jemand hat mal gesagt, es wird regiert. Allerdings, und das muss ich auch sagen, beruhigt mich das doch nur zum Teil, dass Gott die Kontrolle hat. Wie es Ihnen geht damit. Angesichts dessen, was im Laufe der Geschichte auf dieser Erde so alles passiert ist, was noch passiert, was insbesondere dem Volk Gottes zu allen Zeiten geschehen ist, fühle ich durchaus Beklemmung. Das Thema wirtschaftliche Not, Flucht, weil Menschen Christen sind, Verschleppung in ein fremdes Land. Bislang ist das für mich und für die meisten hier eher ein theoretisches Thema. Wir lesen die Bibel und lesen solche Dinge da drin. Wir hören die Nachrichten. Das war immer alles ganz weit weg oder hat vor langer Zeit irgendeiner stattgefunden. Und ich möchte heute bewusst mit Ihnen nochmal in die Bibel reinschauen, weil ich bin überzeugt, die Bibel, so alt wie sie ist, hat auch für heute viele gute Antworten. Und ich denke, auch in diesem Zusammenhang können wir einiges erkennen, worauf wir uns verlassen können, in welche Richtung wir denken und handeln sollen. Und ich möchte das mit Ihnen unter diesem Thema tun. Ein Haus Gottes in der Welt, Reformation als Lebensstil. Und dabei schauen wir in das Buch des Propheten Nehemia und fragen uns, und die fragen am Schluss noch einmal, wo stehen wir und was können wir tun? Ich habe drei Gedanken. Die meiste Zeit werde ich für den ersten brauchen, das ist mir das Wesentlichste. Gucken wir uns mal diesen Nehemia an. Nehemia und Jerusalem. Ich denke, nicht nur seit dem letzten Sonntag wissen wir, gut 700 Jahre vor Christus wurde Israel, das Volk Gottes, aus allen Träumen gerissen. Das ist nicht zufällig geschehen. Die haben sich sehr sicher gefühlt, die haben da gelebt. Aber die Leute hatten sehr viel damit zu tun, dass sich ihre Situation so dramatisch verändert hat. In den Gottesdienstflyern können Sie den Text mitlesen. Hier einmal aus den Versen 6 und 7 schreibt Nehemia: Auch meine Familie und ich, wir haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich, Gott, gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Sie kennen ja auch das Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Im biblischen Unterricht frage ich mal, also, da gibt es meist so Spiele, so Sprichwortraten, gibt es das in der Bibel oder nicht? Ne? Das ist ein Sprichwort, das geht tatsächlich auf eine ganze Reihe von Aussagen im Alten Testament zurück. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und es ist bemerkenswert, wie viele Menschen damals im Volk Gottes sicher waren, so wie wir leben, ist das völlig in Ordnung. Und wir planen dies und wir planen jenes. Aber Gott hat gesagt, es gibt ein paar Absprachen zwischen mir und meinem Volk und die entscheiden darüber, wie es euch geht, wie euer Weg aussieht. Und wir haben mehrfach schon auch hier darüber gesprochen, dass es nie ohne Folgen bleibt, wenn Menschen sich von dem entfernen, der das Leben ist, der das Licht, die Wahrheit ist. Wenn wir nicht ins Licht gehen, gehen wir in die Finsternis. Das mag am Anfang noch viel gutes Licht um uns herum haben, aber es kann dunkler werden und es wird dunkler. Und Nehemia hat gesagt, so ist das und ich bekenne mich dazu, aber ich selbst halte mich an diese andere Aussage Gottes. Wir lesen das in den Versen 8 und 9. Wenn ihr untreu seid, sagt Gott, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verherrlicht wird. Was für ein Gegensatz. Das heißt, Gott ist auf jeden Fall treu und er tut, was er sagt. Es kommt also auch darauf an, wie nehmen Menschen, die mit Gott unterwegs sind, das wahr? Wie antworten sie darauf? Und es ist ja nicht nur hier, sondern auch sonst in der historischen Geschichte, dass sich das abbildet. Ich habe mal eine ganz einfache Grafik gemacht, ganz kurz. Wir befinden uns in der Situation, Esra, es ist jetzt grün hier, die beiden Bücher haben wir letztes Mal gehört, die gehören zusammen, es sind jetzt zwei in der Bibel. Der ist also hier und schreibt rückblickend, was gewesen ist. Er beschreibt, dass der Kyros gesagt hat, die Israeliten dürfen in ihr Land zurück. Und dann lesen wir, dass sie zurückgekehrt sind, tatsächlich mit dem Tempelbau angefangen haben. Und in dem Bild vorhin haben wir gesehen, es gab massiv Schwierigkeiten und der Tempelbau ist einige Jahre, 16 Jahre insgesamt, liegen geblieben. Unglaubliche Schwierigkeiten beim Aufbau des Tempels und der Stadt. Und dann doch endlich gab es die Tempelweihe, der Esra kommt hinzu und etabliert eine Reform, wie das Volk Gottes leben kann und soll. Und wir sind jetzt hier im Augenblick im Buch Nehemia, der nach Esra auftaucht und jetzt geht es darum, dass die Stadtmauern neu entstehen, diese Ruine einer Stadt sich wieder aufstellen lässt. Und es ist jetzt Dezember im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes, 445 vor Christus und der Nehemia, der Name heißt Gott tröstet, macht aus seinem Namen ein Programm. Wir lesen das in Vers 1. Und die allererste Frage, die dieser Mann hat, und das ist sehr erstaunlich, er fragt, wie geht es Jerusalem? Israel ist ja zum zweiten Mal in seiner Geschichte entronnen. Das erste Mal damals aus Ägypten, jetzt aus Babylon. Warum fragt Jeremia, wie geht es Jerusalem? Denn er kennt diese Stadt ja nur aus Erzählungen. Er ist ja in der Verbannung, in der Fremde aufgewachsen. Der ist da zur Welt gekommen. Stellt euch mal vor, ihr werdet nicht in Darmstadt geboren. Das ist nicht auszudenken. Ihr kennt diese Stadt nur vom Hörensagen. Und er kommt hinzu und sagt, wie geht es diesen Leuten, wie geht es dieser Stadt? Warum ist dem Nehemia das so wichtig? Die Antwort kann man so geben. Jerusalem ist mehr als eine Stadt. In den Wallfahrtsliedern, den Psalmen, das sind die Psalmen 120 bis 134, da singen die Israeliten auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, wenn sie da eine Pilgerfahrt unternehmen, zum Tempel hin. Und sie haben totales Heimweh nach dieser Stadt. Eine tiefe Sehnsucht. Es gibt im Psalm 42 diese Aussage nach der Sehnsucht nach der Gemeinschaft Gottes in seinem Heiligtum, in Jerusalem. Jesaja schreibt, von Jerusalem wird das Heil für die ganze Welt ausgehen. Jerusalem ist eine ganz besondere Stadt und hat in den Herzen der Menschen eine unglaublich starke Bedeutung. Und da hat etwas in Nehemia gebrannt, das hat ihn nicht mehr losgelassen. Das hat ihn die ganze Zeit in der Gefangenschaft bewegt. Jerusalem war sein Gedanke, da möchte ich hin, das muss aufgebaut werden, denn hier ist das Heil. Der Name Jerusalem heißt im Hebräischen Jerushalayim. Das ist ein Pluralwort, so wie Scissors im Englischen. Es gibt ja, ne, das gibt es nicht in Einzahl. Das Deutsche gibt das nicht wieder. Jerusalem ist ein Pluralwort. Und es ist tatsächlich so, Jerusalem gibt es eine Oberstadt und eine Unterstadt. Und auch im übertragenen Sinne wird das in der Bibel immer wieder gebraucht. Jerusalem, die Stadt im Himmel und auf der Erde. Jerusalem bedeutet, das ist der heilige Berg, der Ort, wo der Herr wohnt, wo er im Himmel thront und wo er zur Erde kommt. Und so war Jerusalem schon immer die Verkörperung einer geistlichen Wahrheit in dieser Welt. Die Erinnerung daran, Gott ist nicht tot, egal wo ihr lebt, egal was ihr erlebt, egal wo ihr seid. Jerusalem ist die Erinnerung, Gott ist nicht tot. Die geistliche Welt, die wir so nicht sehen können, ist und bleibt größer als alle weltlichen Mächte. Herrscher kommen und gehen, Städte werden geschleift und wieder aufgebaut. Aber Gott, der eine, bleibt über alle Generationen hinweg. Und dafür steht Jerusalem. Es geht bei ihm nie um die politische Bedeutung. Jerusalem lag am der Welt. Da gab es keine Handelsstraße, da gab es keinen Fluss. Das lag irgendwo oben auf dem Berg. Da gab es keinen Lift und sonstige Sachen. Das war mühsam, da hinzukommen. War völlig uninteressant, Jerusalem. Und Gott sagt, in dieser Stadt will ich wohnen. Es geht um die geistliche Bedeutung. Da sollen die Menschen weltweit erkennen, und wir merken es bis heute, welche Stadt ist so umkämpft, so umstritten wie Jerusalem. Entschuldigung, da kann Darmstadt nicht mit. Ist in dem Sinne ja auch ganz gut. Jerusalem, der Augapfel Gottes, da wird die Herrlichkeit Gottes sein, die Erde berühren. Die geistliche Welt ist größer als alle weltlichen Mächte. Ich bin mit meinem Wesen hier gegenwärtig, sagt Gott. Wir können in Vers 9 lesen, hier wohnt mein Name. Und wir wissen ja, im Namen des Herrn ist Erlösung, ist Heil. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jerusalem steht genau dafür. Hier laufen alle Fäden der Geschichte zusammen. Hier berührt der Himmel die Erde. Die Herrlichkeit Gottes hat hier Platz genommen. Das heißt, die logische Folgerung für uns kann sich daraus ergeben, da, wo sich die Herrlichkeit Gottes aus Jerusalem entfernt, ist Jerusalem überhaupt nichts mehr. Wenn die Herrlichkeit Gottes da nicht wohnt, was ist Jerusalem dann noch? Zerstörte Ruinenstadt. Und genau deswegen weint Nehemia über diese Ruinen. Das heißt, wir können für uns festhalten, wenn Jerusalem so wird wie die Welt, dann verfällt die Stadt der Welt. Jerusalem ist vom Himmel geschenkt und nicht von der Erde aufgebaut. Das Irdische ist nur Abbild des Himmlischen. Und nur wenn Gottes Gegenwart hier erlebbar ist, wofür es eigentlich gedacht ist, ist Jerusalem dann. Hier ist das Heil vorbereitet worden. Hier ist es vollbracht, Jesus am Kreuz. Und hier wird es auch vollendet werden. Wenn Christus wiederkommt, wird er da wiederkommen. Und selbst im Himmel wird es so sein, dass der Himmel eine Stadt ist, das himmlische Jerusalem. Die Mitte heißt so, nachdem Gott Frieden gemacht hat, überall und. Das bedeutet, Jerusalem ist eine Vision, die Menschen am Leben erhält, die gesund erhält, gesund macht. Es geht hier in den Mauern Jerusalems um ein Leben in beschützter Gemeinschaft mit Toren, die offen sind für jeden, der diese Stadt betreten will. Und deswegen will Nehemia die Ruinen dieser Stadt unbedingt wieder aufbauen. Und jetzt ist eine entscheidende Frage, die ich an uns heute Morgen habe. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, und zumindest sehen die meisten von Ihnen so aus, dann werden Ihnen gewisse Parallelen zu der neutestamentlichen Gemeinde, die wir heute Morgen hier sind, nicht entgangen sein. Wir sind der Tempel Gottes in dieser Welt. Der Ort, wo Gott wohnt. Gemeinde ist der Ort, an dem Jesus Christus gegenwärtig ist. Nicht, wo wir glauben, dass er das tut. Er hat das gesagt, da wo ihr in meinem Namen zusammenkommt, da bin ich gegenwärtig. Wo es Heil, wo es Gnade, wo es Barmherzigkeit gibt. Das heißt, das Irdische, was jetzt hier so zusammensitzt, ist, manch einer mag es gar nicht glauben, wenn er sich umschaut, ein Abbild des Himmels. Und nur wenn Gottes Gegenwart in der Gemeinde, in dieser Gemeinde bei uns erlebbar ist, sind wir das, wofür wir eigentlich gedacht sind. Die christliche Gemeinde, die Christengemeinde ist immer die Verkörperung einer geistlichen Wahrheit in dieser Welt. Eine Wahrheit, die weitestgehend von wenigen geteilt wird. Wohl. Das tut aber dieser Wahrheit keinen Abbruch. Gemeinde ist die Erinnerung daran, dass Gott nicht tot ist. Wie oft wurde das schon proklamiert? Die geistliche Welt ist größer als die irdische. Der Ort, an dem mein Name wohnt. Wir haben gestern einen fantastischen Praise-Abend gehabt. Und da haben wir in einem Lied gesungen, deine Herrlichkeit strahlt auch in mir. Ich habe keinen so großen Spiegel, dass ich den euch jetzt zeigen könnte, dass ihr seht, hier strahlt Herrlichkeit Gottes mir entgegen. Vielleicht fühlt ihr das gar nicht. Vielleicht kommt das euch gar nicht so vor, aufgrund vieler Dinge, die jetzt zurzeit gerade so anstehen. Aber Gott hat gesagt, hier will ich wohnen. Und da, wo ich wohne, da ist meine Herrlichkeit. Da ist Erlösung und Hoffnung. Und ich habe mit einer wirklich älteren Dame gestern Abend gesprochen. Ich schätze schon mal deutlich über 80. Die hat gesagt, ich bin so froh, dass ich gekommen bin. Ich habe überlegt, soll ich überhaupt kommen? Und dann hat die erlebt, die Herrlichkeit Gottes in euren Liedern, in der Gemeinschaft der Christen, war gegenwärtig. Und wenn ihr morgen Teil 2 von Praise machen würdet, die wäre wieder da. Aber andersrum. Ihr habt auch gesungen, nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige bei mir bleibt. Stellt euch mal vor, der bleibt nicht hier, der König der Könige. Was machen wir hier eigentlich? Das war der erste, der Hauptgedanke. Nehmen wir wahr, dass wir als neutestamentliche Gemeinde ganz viel Gemeinschaft mit dem Jerusalem haben, das der Nehemia beweint und jetzt wieder aufbauen will und sagt, es geht nicht anders. Das ist der Ort der Gnade und der Herrlichkeit und der soll wieder aufgerichtet werden. Und deswegen weint er über diese Ruinen. Und das ist der zweite Teil. Wir lesen in Vers 3 und 4. Er fragt ihn also jetzt einige Leute und die antworten ihm, die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie die Flüchtlingslager jetzt. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zum Gott des Himmels. Nehemia ist fix und fertig. Große Betroffenheit. Warum dieser Mann über den Schutthügel weint, haben wir eben gehört. Aber worauf ich jetzt unser Augenmerk legen möchte, ist, bevor er baut, bevor er die Sachen anpackt, weint er. Verbringt er Zeit vor Gott. Nehemia stellt sich dem Problem. Und wenn ihr das dann mal nachlest, werdet ihr sehen, er schreitet die Ruinen ab. Er reibt sich die Füße blutig in sein Sandälchen. Erst macht es mit dem Maulesel, dann kommt dieser Esel nicht mehr weiter und Nehemia muss zu Fuß über die ganzen Brocken klettern. Er sieht nach, was ist alles kaputt, zerstörte Wasserleitungen und so weiter und so fort. Die Trauer führt ihn mitten hinein, er bleibt nicht am Rand stehen. Er bleibt nicht von ferne und beklagt die Missstände, sondern er steigt ein. Er stolpert durch die Steine, vielleicht haut er sich die Schienbeine an, was weiß ich, die Zehen blutig. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der mir auch hier auffällt und den ich gerade, weil ich Gemeinde kenne, an dieser Stelle nochmal deutlich machen möchte. Wie ist das, wenn wir Gemeinde betrachten? Reich Gottes, den Ort, an dem Gott wohnt. Da sind wir doch auch manchmal betroffen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, vielleicht auch viele Gründe, betroffen und traurig und empört zu sein und zu sagen, wie schlimm doch alles ist. Ich kenne christliche Blätter, aus denen quillt die Empörung nur so heraus. Selbsternannte Wächter auf dem Turm. Nehemia, der weint, der schaut sich das genau an und geht mitten rein und packt dann an. Er sagt, so darf es nicht bleiben. Ich habe doch diese Vision von der Stadt. Ich weiß doch, was Gott will, wenn er die Erde berührt. Ich weiß doch, wie Gemeinde sein soll, weil Christus in ihrer Mitte wohnt. Das ist der Ort zwischen Himmel und Erde, wo Gnade Darmstadt berührt. Die Stadt des Friedens, Jerusalem, der Versöhnung, der Hoffnung. Da, wo Sachen kaputt auseinandergegangen sind, da, wo Hoffnungen zerstört worden sind, da hinein will die Barmherzigkeit und die Kraft der Versöhnung Gottes kommen. Will eine Stadt aufstellen, die Schutz bietet für die, die drin sind, Zuflucht für die, die noch draußen sind. Ein Licht der Gnade für diese Welt. Haus Gottes mitten in dieser Welt. Und ein letzter und dritter Gedanke, beten und arbeiten. In Vers 5 können wir lesen, dass Nehemia betet. Er sagt, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Was fällt mir auf? Nehemia sieht eine kaputte Stadt. Er weint, er nimmt das wahr, er schaut sich's genau an. Und dann geht er zu seinem Gott und lobt den erst einmal. Weil er sagt, egal wie das hier aussieht, einer, und da greife ich Benni nochmal zurück, regiert trotzdem. Den macht niemand klein. Wir haben einen großen Gott. Sind unsere Hoffnungen zerbrochen? Ist unsere Leidenschaft erloschen? Es wird regiert. Lob Gottes zu Beginn, Haltung der Ehrfurcht. Und dann erinnert er Gott daran, was er verheißen hat. Vers 6, hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener. Ich bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Rest könnt ihr im Flyer lesen oder direkt in Nehemia. Nehemia betet anhaltend. Nicht nur eine kurze Gebetszeit, er hat das die ganze Zeit auf dem Herzen, seit er davon erfahren hat. Thessalonischer Brief können wir zu dem Thema immer während des Beten einiges lesen. Und es war sehr schnell. Von dem Moment an, als er gehört hat, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden kann, ist er zu diesem Perserkönig gegangen und hat die Erlaubnis geholt und jetzt ist er schon da. Er erkennt, ich stelle mich da selber mit hinein, ich bin nicht besser, aber ich packe jetzt mit an. Und erst dann, ab Vers 8, auch wieder Flyer, kommen die Bitten, man kann es nachlesen. Und dann beginnt Nehemia damit, seine ganzen Fachleute zusammenzusuchen, die er für den Bau braucht. Soweit mal für heute. Wir sind ja bei Teil 2. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Zwischenüberlegungen mit auf den Weg geben. Drei Überlegungen, die könnt ihr vielleicht mal bedenken. Zum Thema ein Haus für Gott in der Welt, Reformation als Lebensstil. Der erste Gedanke, was Jerusalem als die Stadt Gottes, als himmlisches Zion darstellt, gilt also in ganz starker Weise auch für uns als Gemeinde, für die Christengemeinde überhaupt weltweit und auch vor Ort. Das bedeutet, halten wir für uns mal fest, hier ist Haus Gottes. Hier ist der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Und ich darf euch mal so ganz autobiografisch sagen, was bin ich froh, dass wir hier in Darmstadt gelandet sind. Schön, euch zu sehen. Aber das ist auch nicht alles. Ihr erinnert mich daran und wir erinnern uns gegenseitig daran, Gott ist nicht tot. Die geistliche Welt ist größer als die irdischen Mächte. Das ist absolut ermutigend und lasst uns das mehr und weiter tun, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Wir sind Gemeinde und jeder, der nicht hier ist, übrigens fehlt, ist keine Ermutigung, wird aber auch nicht ermutigt. Lasst uns schauen, dass wir das, was da ist, weiterentwickeln, dankbar annehmen und miteinander gestalten. Hier ist der Herr gegenwärtig. Wenn Gott hier nicht mehr gegenwärtig ist, und das ist möglich, wie wir anhand des Volkes Israel sehen, dann wird das hier eine ziemlich mühsame Veranstaltung. Eine Ruine. Sehr ermutigende Zusage. Das Zweite ist, wie würde sich unsere Gemeinde, also hier jetzt in der Marburger Straße, heute einem Nehemia, wenn er da jetzt gerade reinkäme, darstellen und mal so ein Vierteljahr hier mitleben? Was würde er sagen? Blühende Stadt oder Ruine? Wie betrachten wir hier unser Haus Gottes? Könnt ihr weinen über das, was ihr seht oder das, was ihr nicht seht, von dem ihr glaubt, es gehört unbedingt dazu? Meine Erfahrung zeigt, dass es in Gemeinden immer Menschen gibt, die genau wissen, wie es eigentlich aussehen sollte. Und ich habe schon manche Gespräche auch hier mit Menschen gehabt, die zuerst mal erzählt haben, was ihnen hier alles nicht gefällt und hoffen, dass der neue Pastor jetzt mal ein paar Sachen gerade rückt. Freunde der Nacht. Das ist nicht der Ort, wo Gottes Gnade wohnt. Ich sage es auch ganz ehrlich, ich komme nicht hierher, um zu gucken, was alles hier bei euch nicht klappt. Ich möchte mit euch geistliche Gemeinschaft haben, Reich Gottes leben und dann schauen wir mal gemeinsam. Wo kann der erste Punkt, der Ort, wo Gottes Gnade wohnt, wo kann sich da etwas weiterentwickeln? Wo bauen wir gemeinsam etwas auf, was Gott uns schon längst geschenkt hat? Das bedeutet, wir brauchen keine ausgestreckten Zeigefinger, wir brauchen Leute, die Finger zusammenlegen und beten und dann die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich bin dabei. Ich bin kein Zentimeter besser als der oder jene, aber gemeinsam sind wir Volk Gottes. Ich habe ein kleines Zitat, das dürft ihr gleich mal raten, in welchem Kapitel der Bibel das steht. Es heißt, in einer Stadt lebt keiner allein. Die Vorteile, die das Zusammenleben bietet, waren überhaupt erst der Grund, warum Städte entstanden sind. Und damit es für möglichst viele in der Stadt ein möglichst gutes Leben ist, müssen sich möglichst viele darum kümmern. Es reicht nicht, dass der Bürger die Aufgaben des Kümmerns delegiert. Heute reicht es nicht mehr. Wo steht das? Manni, du müsstest das wissen. Du hast mir das Buch geschenkt. Das Buch lautet 50 Momente einer Stadt, das Darmstädter Bürgerbuch. Von Klaus Honold, Auflage 2014. Wenn schon das Darmstädter Bürgerbuch begriffen hat, warum es Städte gibt, und im Grunde genommen sagen die das mit säkularen Worten, was die Bibel schon so lange weiß, dann sollten wir das doch schon längst wissen, oder? Also, wir zusammen, Stadt Gottes. Und das Dritte und Letzte, ganz wichtig, Beten und Handeln werden eins. Das bedeutet für mich, das kann für uns bedeuten, Nehemia zeigt uns, es geht nie um die äußere Gestalt, sondern es geht immer darum, dass es innerlich lebendig bleibt. Keine einzige Reform ist irgendwie Selbstläufer, wenn nicht das Geistliche hinter diesen äußeren Sachen lebendig bleibt. Das bedeutet ganz konkret, mit den richtigen Reformen, mit den richtigen Gebäuden, können wir mal da hinten gucken, erreichen wir gar nichts. Wenn nicht der Grund, warum wir bauen, warum wir überhaupt Gemeinde sind, der ist, dass Gott hier wohnt. Das Äußere, da sind wir nie auf der sicheren Seite, das kann uns immer wegrutschen. Jede Reform muss von der nächsten Generation neu mit Inhalt gefüllt werden, so sieht's aus. Deswegen, geistliches Leben beten und dann sagen, lasst uns das gemeinsam tun, gehören zusammen. Also, drei Gedanken zum Mitnehmen. Ich lasse das mal eine Minute noch stehen und dann startet ihr mit eurem Lied. Gott segne euch. Amen.